Johannes 4. Ja, Marvin hat ja schon gesagt, das ist meine absolute Lieblingsgeschichte in der Bibel, die Frau am Brunnen. Es gab mal ein Jahr oder ein halbes Jahr, da habe ich fast nur diese Bibelstelle gelesen, jedes Mal, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, einfach weil die so cool ist und weil da so viel drin steckt, dass ich eigentlich jedes Mal noch neue Aspekte entdeckt habe, jedes Mal, wenn ich die Bibel wieder da aufgeschlagen habe. Deswegen kann ich euch auch gar nicht alles sagen, was da drin steht. Lest sie gerne danach nochmal selber und vielleicht nochmal und nochmal. Und es wurden ja schon einige Predigten dazu gehalten, weil greifbar hört euch die vielleicht auch nochmal an. Da steckt wirklich richtig viel drin. Wir fangen an im Vers 3. Jesus verließ Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Ich habe euch hier mal so eine kleine Karte mitgebracht. So kann man sich ungefähr Israel zur Zeit von Jesus vorstellen. Das hier ist der Jordan, der See Genezareth. Und hier ist Judäa, da war Jesus gerade. Und jetzt will er zurück nach Galiläa. Und ihr seht vielleicht, da muss man eigentlich durch Samarien ziehen. Nun gab es aber eine Streitigkeit zwischen den Juden und den Samaritanern. Man kann es nachlesen im Alten Testament in Esra und Nehemia. Die Israeliten waren eigentlich in Gefangenschaft oder im Exil in Babylonien und sie wollen zurück oder dürfen sogar zurück nach Jerusalem und da ihre Stadtmauer und dann auch den Tempel wieder aufbauen. Und sie freuen sich sehr, dass sie das aufbauen dürfen und die Samariter wollen ihnen helfen. Aber die Juden lassen sie nicht, weil sie sich nicht streng genug an die Sätze halten. Sie gehen zum Beispiel Mischehen ein, also heiraten Leute aus anderen Kulturen und sie bringen heidnische Kulte mit in ihren Gottesdienst. Und das wollen die Juden nicht und sagen, ihr dürft nicht mitbauen. Und das finden die Samaritaner natürlich nicht toll, weil sie wollten ja helfen und jetzt dürfen sie nicht helfen und versuchen, diesen Bau sogar zu verhindern. Und seitdem kann man sagen, gibt es so eine Feindschaft zwischen denen. Deswegen kam es auch vor, dass Juden, die von Judäa nach Galiläa wollten oder andersrum, den langen Umweg gemacht haben, um nicht durch Samarien zu gehen. Jetzt lesen wir beim Text, dass Jesus durch Samarien ziehen musste. Und ich habe ja eben schon erzählt, man muss da nicht unbedingt durchziehen, man kann ja auch den längeren Weg nehmen. Ich glaube, das steht da drin, weil es ein göttliches Müssen ist. Weil Gott Jesus sagt, du musst da durchgehen. Ich habe einen Auftrag für dich in Samarien, geh durch Samarien. Und was der Auftrag ist, das werden wir später noch in der Stelle lesen können. Also, Jesus muss durch Samarien ziehen. Und wir lesen weiter in Vers 5. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sichar, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Ich finde diese Stelle so cool, weil das Johannesevangelium vor allem die göttliche Seite von Jesus eigentlich betont. Jesus ist ja ganz Gott, ganz Mensch, 100% Gott, 100% Mensch. Das ist irgendwie so ein Geheimnis, das man nicht so richtig verstehen kann, weil wie kann jemand 100% das eine und 100% das andere sein? Aber er ist beides. Und Johannes beginnt auch sein Evangelium, wenn man Kapitel 1 liest, mit am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch und mit Wort meint er Jesus. Also er betont diese Göttlichkeit Jesu, dass er von Anfang an bei Gott war, dass er Mensch geworden ist. Aber an dieser Stelle zeigt er, dass Jesus auch ganz Mensch war. Jesus war müde, Jesus war erschöpft, Jesus setzt sich an den Brunnen, denn er hat Durst. In Vers 7 lesen wir, da kam eine samaritische Frau zum Wasserholen. Und Jesus sagt zu ihr, gib mir einen Schluck Wasser. Denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Dass Jesus jetzt diese Frau um Wasser bittet, ist ganz schön erstaunlich. Ich könnte sagen, es gibt drei Gründe, warum das so erstaunlich ist. Der erste Grund ist, dass Jesus ein Rabbiner ist. Also ist ein Lehrer. Er hat Jünger, die er lehrt in den Gesetzen, in den jüdischen Gesetzen, in der Tora. Und Rabbiner lehrten eigentlich nur oder hauptsächlich Männer. Es war eher ungewöhnlich, dass sie mit Frauen sprechen oder ihn lehrten. Jesus Das können wir lesen. Der Bibel spricht aber häufiger mit Frauen und es gab sogar Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Also das erste Erstaunliche ist, er spricht mit dieser Frau und er spricht sie an. Das zweite, dass Rabbiner eben eigentlich den Umgang mit Samaritern vermieden. Man kann das vielleicht auch in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählen, wo Jesus diese Geschichte aufmacht, dass es so erstaunlich ist, dass gerade der, den man so vermeidet, den man eigentlich nicht so gerne mag, der Samariter, diesen Verletzten hilft und sagt, ihr sollt euren Nächsten lieben. Also der zweite Grund, weshalb es so erstaunlich ist, dass Jesus hier mit der Samaritanerin spricht, ist, weil sie eben eine Samaritanerin ist und er ein Jude. Und der dritte Grund ist, dass diese Frau scheinbar auch in ihrem Dorf, in dem sie lebt, irgendwie eine Ausgegrenzte ist. Wir haben nämlich in Vers 6 gelesen, dass es gegen Mittag war. Und gegen Mittag ist eigentlich ganz schön heiß. Wer schon mal in Israel war, mittags auf die Straße gegangen ist, der weiß, dass es da ganz schön heiß ist. Nicht so wie im Greifswald, wo immer ein kühler Wind weht, da ist es wirklich richtig heiß. Und deswegen ist es so erstaunlich, dass sie da gegen Mittag hingeht, um Wasser zu holen. Sie hätte es ja auch früh morgens machen können oder spät abends, wo es nicht ganz so heiß ist. Und man vermutet, dass sie eben mittags gegangen ist, weil sie nicht dann gehen wollte, wann alle anderen gegangen sind, weil sie die Leute vermeiden wollten. Weil die vielleicht ein bisschen auf sie herabgeguckt haben. Weshalb das so ist, das sehen wir auch noch später. Und die Frau weiß das auch, dass es ganz schön erstaunlich ist, dass Jesus sie hier anspricht. Das lesen wir in Vers 9. Die Frau antwortete darauf, dass Jesus gefragt hat, gib mir einen Schluck Wasser. Du bist ein Jude, ich bin eine Samaritanerin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Und Johannes erklärt für uns, die Juden vermeiden nämlich den Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ich liebe das Johannes-Evangelium, weil Johannes so eine richtige, oder er schreibt so cool Dinge, die so alltäglich passieren, wie Wasser holen oder auch Brot essen. Und meistens diese Geschichten aber auf eine metaphorische Ebene hebt. Eine irgendwie existenzielle Ebene, eine Ebene, die auch uns heute anspricht. Hier geht es irgendwie um Wasser und Jesus hat ja auch Durst und will ja Wasser trinken. Und gleichzeitig geht es irgendwie um so viel mehr. Ein bisschen später, zwei Kapitel später in Johannes 6, gibt es nochmal so eine ähnliche Stelle, wo Jesus 5000 Leute satt macht. Mit 5 Broten und 2 Fischen. Er vermehrt das Essen und alle werden satt. Und kurz danach sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Also es gibt immer diese beiden Komponenten, irgendwie dieses Reale, Leibliche und dann aber auch noch wie etwas Tieferes. Eine tiefere Wahrheit, auf die diese Geschichten hindeuten. Irgendwie eine Doppeldeutigkeit. Dieses physisch-leibliche auf der einen und das seelische auf der anderen Seite. Denn in dieser Stelle wird deutlich, es geht hier um lebendiges Wasser. Und das bedeutet zuerst einmal, ja, Jesus hat Durst und er möchte Wasser. Aber es deutet auch darauf hin, dass er etwas Tieferes meint. Und das spürt auch die Frau, die sagt dann in Vers 11, du hast doch gar keinen Eimer. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du dann das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob? Jesus antwortete, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Hier wird deutlich, Jesus meint nicht nur diesen leiblichen Durst. Er sagt ja, also Jesus ist ganz bewusst, dass er Wasser braucht und deswegen ja auch um Wasser bittet, aber er weiß, wir brauchen noch mehr als das. Wir haben nicht nur leiblichen Durst, wir haben auch seelischen Durst. Jesus bezieht sich hier auf ein Vers im Alten Testament, in Jeremia 2, 13. Da sagt Jesus zu seinem Volk, da sagt Gott zu seinem Volk, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und bauen sich Brunnen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Gott selbst ist dieses lebendige Wasser. Sein Geist, den er in uns ausgibt, ist das lebendige Wasser, das in uns zu einer Quelle wird, die unsere tiefen Sehnsüchte still. Und stattdessen suchen wir, vielleicht auch heute, wie das Volk damals, versuchen wir diesen inneren Durst, diese Sehnsucht mit Dingen aus der Welt zu stillen. Vielleicht mit Anerkennung, mit Erfolg, mit Liebe, mit Geld. Und vielleicht merken wir manchmal, irgendwie füllt es das nicht richtig. Es fühlt sich so an, als würden wir in diesem Brunnen Wasser und Wasser und Wasser kippen, aber der hält das Wasser nicht und wir sind nie richtig gefüllt. Die Frau sagt in Vers 15 zu Jesus, Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagt, geh hin und bring deinen Mann. Das ist doch irgendwie erstaunlich, oder? Sie möchte Wasser haben und sagt, Jesus sagt, er hat dieses Wasser. Und sie sagt, okay, dann gib mir davon. Und er sagt, dann hol deinen Mann. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich glaube, Jesus sagt es, weil er die Sehnsüchte der Frau kennt. Und weil er eben genau diese Ebene anspricht, diesen tiefen seelischen Durst. Er macht sie darauf aufmerksam, dass sie gerade versucht, diesen Brunnen, wenn wir es metaphorisch sagen, mit Männern zu füllen, mit Anerkennung von Männern. Und weiß, dass sie, glaube ich, selbst immer wieder fühlt, dass das nicht reicht. Dass es sie nicht wirklich stillt, diesen Durst nach mehr. Und in Vers 17 lesen wir, dass die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus erwidert, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Es ist, als würde Jesus zu dieser Frau sagen, hey, 5-mal hast du versucht, diesen inneren Durst zu stillen. 5-mal warst du verheiratet und fühlst du dich jetzt geliebt? 5-mal warst du verheiratet, fühlst du dich jetzt erfüllt? 5-mal warst du verheiratet, fühlst du jetzt, dass diese Sehnsucht gestillt ist? Fühlst du dich geborgen, gesehen? Ich glaube, die Antwort der Frau darauf wäre nein. Ich glaube, sie würde sagen, sie fühlt sich immer noch leer. Und sie sagt in Vers 19, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg, ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott verehrt werden will. Ich glaube, in diesem Vers erkennt die Frau, ja, das stimmt. Ich versuche gerade, meinen tiefen seelischen Durst mit Männern zu stillen und ich weiß, es funktioniert irgendwie nicht. Und irgendwie weiß ich brauche Gott, aber ich weiß gar nicht, wie ich zu Gott kommen kann. Ich weiß nicht, ob ich auf diesen Berg, Gerizim, wo die Samariter ihren Gott verehrt haben, gehen soll oder ob ich nach Jerusalem in den Tempel gehen soll. Jesus, wo soll ich hingehen? Wo finde ich Gott? Und das Coole ist, dass Jesus ihr darauf antwortet. Dieser Frau, die irgendwie ganz alleine an diesem Brunnen ist, die sich irgendwie ganz alleine fühlt. Und Jesus sagt zu ihr, offenbart ihr dieses krasse Geheimnis. Er sagt in Vers 21, Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Wie cool ist das? Er sagt, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Die Frau, die irgendwie einen Gott sucht und nicht mal weiß, wo er zu finden ist, zu dem sagt Jesus, es wird die Zeit kommen, da könnt ihr ihn überall anbeten. Und er sagt noch mehr, er sagt, Gott ist euer Vater. Ich glaube, für eine Frau, die die Anerkennung in Männern gesucht hat, ist das richtig krass zu hören. Da ist ein Vater, der dich liebt, der dich sieht, der dich kennt und der zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter. Und weiter sagt Jesus, ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Ihr wisst nicht, dass er der Vater ist. Doch wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Jesus weist hier auf sich selbst hin. Ich bin die Rettung. Ich bin der Retter, auf den ihr seit Generationen wartet. Ich habe dieses lebendige Wasser. Und weiter sagt er im Vers 23, aber die Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus sagt hier, ich bin die Wahrheit. Ich zeige euch, wer Gott ist. Ich führe dich zum Vater. Ich gebe dir den Geist, der in dir sprudelt wie eine Quelle, die nie versiegt. Ich zeige dir, wie du zum Vater kommen kannst und wie du ihn anbeten kannst. Und ich glaube, sie versteht, was Jesus hier anspricht. Denn in Vers 25 sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Ich glaube, sie ahnt, dass Jesus von sich selbst gesprochen hat, als er von der Rettung gesprochen hat. Und in 26 sagt Jesus, er spricht mit dir. Ich bin es. Ich bin der versprochene Retter. Ich bin der Messias. So eine krasse Offenbarung. So eine tiefe Wahrheit. Und Gott oder Jesus offenbart sie nicht nur den Gelehrten, nicht nur Nikodemus, der im Kapitel davor mit Jesus gesprochen hat. Er offenbart es nicht nur den Jüngern, die jeden Tag mit ihm unterwegs sind. Er offenbart es dieser einfachen Frau, die irgendwie ausgestoßen ist, die sich vielleicht alleine fühlt. Und er offenbart ihr dieses Geheimnis. Ich bin der versprochene Retter. Ich glaube, das, was Gott hier, was Jesus hier sagt, ist, wer mich sucht und wer mich fragt und wer mir zuhört, den will ich erfüllen mit meinem Geist, mit dem lebendigen Wasser. Ich glaube, diese Stelle, die gilt nicht nur für die Frau damals, sondern sie gilt genauso heute auch uns. Deshalb möchte ich eine kleine Pause machen in meiner Predigt und euch gleich kurz Zeit geben zum Nachdenken und zum Beten. Ich habe euch, für die, die es lesen können, ein bisschen klein vielleicht, ich werde es mal vorlesen, ein paar Reflexionsfragen mitgebracht, nämlich, welchen seelischen Durst hast du? Wonach sehnst du dich? Und womit versuchst du vielleicht diese Sehnsucht zu stillen? Sind es vielleicht mit weltlichen Dingen? Versuchst du mit Erfolg, mit Anerkennung, mit Geld diese Sehnsucht in dir zu stillen? Und hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, dass es nicht so richtig funktioniert? Dann halte doch mal diese Sehnsucht im Gebet Jesus hin und sag ihm, Jesus, danach sehne ich mich. Und irgendwie fühle ich mich immer noch leer. Und bitte ihn darum, dass er dir deinen Geist gibt und dass er dich erfüllt mit diesem lebendigen Wasser, das in uns zu einer Quelle wird, die sprudelt bis ins ewige Leben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann leise für euch beten. Ich habe hier eine Möglichkeit aufgeschrieben, aber Gebete können so individuell sein. Bittet ihn einfach darum, dass er euch erfüllt und dass er euch genau da trifft, wo ihr diese Sehnsucht habt, so wie er die Frau getroffen hat und mit ihr gesprochen hat. Jakob wird uns jetzt ein bisschen instrumentale Unterlegung geben und ihr könnt kurz drüber nachdenken, reflektieren, beten. Das ist eigentlich ein gutes Ende für eine Predigt, aber der Text geht noch weiter. Und ich finde, es geht ziemlich cool weiter. Ich lese Vers 28. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf und sagte zu den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Ist er vielleicht der versprochene Retter? Wie cool ist das? Diese Frau ist so begeistert von Jesus. Es ist, als würde sie übersprudeln vor Freude. Es wäre, als wäre eine Quelle in ihr aufgegangen und das Wasser sprudelt nur so über. Und sie rennt zurück und sagt es all den Leuten, die sie vorher vermieden hat, die sie nicht sehen wollte. Zu denen rennt sie und sagt, hey, ich habe jemanden kennengelernt, der ist richtig cool und ich glaube, er ist der Retter. Und in Vers 30 steht, da gingen sie alle hinaus zu Jesus. Das ganze Dorf rennt ihr hinterher zu Jesus. Und jetzt kommt so eine Episode, in der die Jünger wieder zurückkommen, die ja einkaufen waren. Die klammer ich mal aus. Könnte auch noch eine eigene Predigt sein, so viel steckt da drin. Ich mache mal weiter in Vers 39. Und da geht es weiter mit: Viele Samariter in jedem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie nun bei Jesus eintrafen, baten sie ihn zu bleiben. Und er verbrachte 2 Tage bei ihnen. Wie cool ist das denn? Jesus, der Jude, Juden, die eigentlich Samarien gemieden haben, die da gar nicht erst durchgegangen sind. Und Jesus lässt sich darauf ein, 2 Tage bei ihnen zu bleiben. Einfach nur, weil sie gefragt haben. Und ich glaube, diese 2 Tage waren ziemlich beeindruckend, denn in Vers 41 lesen wir, da kamen noch viel mehr von ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte. Sie erklärten der Frau: Jetzt glauben wir nicht länger wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Wie cool ist das? Diese Frau bezeugt Jesus, weil sie ihn erlebt hat, weil sie so begeistert war. So sollte doch irgendwie Verkündigung aussehen, oder? Wir sind so begeistert von Jesus, dass wir anderen davon erzählen. Weil es wie eine Quelle aus uns heraussprudelt. Ist es nicht auch irgendwie das, was wir mit dem Gottesdienst, mit Teenie-Stunde, mit Kinderstunde machen? Das, was wir machen, wenn wir missionarisch unterwegs sind, wenn wir unsere Nachbarn grüßen oder sie einladen zum Kaffee trinken? Weil wir so begeistert sind von Jesus. Und wir wollen ja, dass die Menschen kommen, weil wir irgendwie tolles Programm machen, aber wir wollen, dass sie bleiben wegen Jesus. Wir wollen, dass sie kommen, weil wir so begeistert sind von Jesus, aber wir wollen, dass sie bleiben, weil sie selbst Jesus begegnet sind, weil sie selbst sein Wort gehört haben, weil sie selbst angefangen haben zu beten oder in der Bibel zu lesen, weil er derjenige ist, der Menschenherzen verändern kann. Und weil er es ist, der uns berührt, der uns mit seinem Geist und mit seinem lebendigen Wasser erfüllt. Und weil er der Einzige ist, der unsere tiefen Sehnsüchte stillen kann. Und das ist die zweite Reflexionsfrage, die ich euch heute mitgebracht habe. Gibt es Momente in eurem Leben, wo ihr genauso begeistert wie diese Frau von Jesus erzählt? Oder wo ihr einfach nur begeistert seid davon, wie Gott ist? Und wie zeigt sich das bei euch? Rennt ihr vielleicht auch zu euren Freunden oder Bekannten und erzählt davon? Oder lobt ihr vielleicht Gott, weil ihr so begeistert seid im Gebet oder in Musik oder Tanz? Denkt doch mal kurz darüber nach, ob ihr schon mal so begeistert wart von Jesus. Ich bete noch kurz mit uns. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du uns da begegnest, wo wir sind. Danke, dass bei dir lebendiges Wasser ist. Danke, dass du uns damit füllen willst. Dass das lebendige Wasser in uns werden soll, wie eine Quelle, die bis ins ewige Leben sprudelt. Gott, und ich bete, dass wir das jetzt im Gottesdienst an diesem Sonntag, aber die ganze Woche über spüren dürfen. Dass du da bist und dass du uns siehst, dass du uns liebst und dass du uns erfüllen willst mit deinem Geist.